Micro Europa.
Sounds.
Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
K-Pop ist halt im Vergleich zu anderen Konzerten viel, viel krasser.
Idols are like products.
Also das Fandom ist, glaube ich, ein bisschen crazier.
Why would they use this kind of system when in fact it deprives us of creativity?
Es ist fast unmöglich, K-Pop zu hören und nicht irgendwie Interesse an Korea und der Kultur zu bekommen.
Es ist einfach eine unglaubliche Chance auch für Korea.
K-Pop ist kein bisschen authentisch und es ist völlig unwichtig, finde ich.
K-Pop ist mehr als nur Musik. In den letzten Folgen haben wir die glänzende Welt der K-Pop-Stars entdeckt. Wir haben ihre verrückte und leidenschaftliche Fankultur kennengelernt und die bitteren Schattenseiten ihrer Industrie beleuchtet. Heute gehen wir zurück an den Anfang. Wie ist K-Pop eigentlich entstanden? Und warum erobern auch koreanische Serien, koreanisches Make-up und koreanisches Essen gerade die Welt im Sturm? Den vielen verschiedenen Facetten der Korean Wave gehen wir in dieser Sendung auf den Grund. Wir tauchen ein in die koreanische Kultur und stellen eine wichtige Frage. Wird der Hype um Korea anhalten? Damit herzlich willkommen bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. Ich bin Svenja Uhl und ihr habt rechtzeitig eingeschaltet zu meinem Feature K-Pop, ein Medienphänomen. Viel Spaß mit der vierten und letzten Sendung. Mehr als Musik, die Geschichte und Zukunft der Korean Wave. Die Korean Wave nennt man in Korea einfach Hallyu. Hallyu beschreibt das Phänomen, dass südkoreanische Popkultur außerhalb von Korea zunehmende Beliebtheit genießt. Genau das können wir gerade in Echtzeit beobachten. Was viele aber nicht wissen, die erste koreanische Welle fand nicht etwa in den letzten paar Jahren statt, nicht einmal in diesem Jahrhundert, sondern schon in den 1920ern und 30ern, vor 100 Jahren. Damals befindet sich Korea unter der Kolonialherrschaft Japans. Zu dieser Zeit entstehen die populären Musikrichtungen Shinmin-yo und Yuhenga. KünstlerInnen des Shinmin-yo legen traditionelle koreanische Volksmusik mit westlichen Instrumenten neu auf. Yuhenga dagegen orientiert sich eher an den westlichen und japanischen Musiktrends der Zeit. Vor allem in China, bei der koreanischen Diaspora, stößt diese Musik auf großen Beifall. Die erste koreanische Welle schwappt über Asien.
항상 이토이 밤이 되니 월생만 거여해 이오의 서를 해포를 말하여 드노나.
Besonders spannend, die Popstars des Yuhenga haben oft einen Hintergrund als TänzerInnen oder BühnendarstellerInnen. Viele haben Gesang jahrelang an japanischen Universitäten studiert. Einige werden auch durch Gesangswettbewerbe entdeckt und von Musiklabels unter Vertrag genommen. Die Parallelen zum heutigen Idol-Trainingssystem sind nicht zu verkennen. Im 20. Jahrhundert durchläuft die Musik in Korea ganz ähnliche Trends wie im Westen. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass nach dem Koreakrieg in vielen südkoreanischen Städten US-Militärtruppen stationiert sind. Die amerikanischen Soldaten bringen zuerst den Rock'n'Roll und dann den Folk mit. Mit den Keyboys kriegen die KoreanerInnen sogar ihre eigene Version von den Beatles. Musikclubs wie Cécibon werden groß und bringen neue Singer-Songwriter mit Akustikgitarren hervor. Die Jugendkultur verändert sich, entdeckt ihre rebellische Seite. Die politische Stimmung im Land bestimmt auch, was die Leute hören. Protestsongs oder doch Balladen? Über die Jahre hinweg kommen weitere populäre Musikstile auf. Heavy Metal zum Beispiel und auch Trot, koreanischer Schlager. Bis 1992 eine Band, die koreanische Musiklandschaft nachhaltig verändert.
Seotaeji and Kids verändern alles. Kritiker behaupten, dass 1992 das wichtigste Jahr für die koreanische Popmusik ist. Er zerstört Genres wie Trot, Balladen und Folk.
Sorteji and Kids kennt man auch unter dem Namen Sorteji and Boys oder einfach als Teji Boys. Das Hip-Hop-Trio besteht aus drei jungen Männern Anfang 20. Ihr Anführer ist das musikalische Genie Sorteji, ein unscheinbar aussehender Typ mit runder Brille. David Kim von DKDKTV erklärt in seinem YouTube-Video, was Teji so besonders macht.
Er ist ein Rebell, sieht anders aus, tanzt wie wild.
Auf der Bühne bestechen Sorteji und seine Jungs durch einen neuen Performance-Stil. Ihre Hip-Hop-Beats sind eingängig, ihre Choreografien krasser als alles, was man zu dieser Zeit kennt. Mit Baggy-Jeans, bunten T-Shirts und Bucket-Hats tanzt sich das Trio in die Herzen der Jugend.
Er vermischt Hip-Hop und traditionelle Musik, mag Techno und benutzt Heavy-Metal in Classroom Idea, wo er das koreanische Schulsystem kritisiert.
Die sozialkritischen Texte von Sorteji und seine musikalisch-experimentellen Songs schlagen bei der koreanischen Jugend ein wie eine Bombe. Fans verehren und idolisieren die Teji Boys und machen aus ihnen die Vorreiter der modernen Idols. Als die Gruppe 1996 nach nur 4 Jahren ihre gemeinsame Karriere beendet, löst das bei ihrem jungen Publikum eine echte Welle der Verzweiflung und der Massenhysterie aus. Große Unternehmen wittern ihre Chance, Profit zu machen.
Jetzt sehen Unternehmen Geld in K-Pop und dem Idol-Business. Große Firmen machen ihre eigenen Plattenfirmen auf. Der Wettbewerb beginnt.
Die ersten Versuche, den Erfolg der Teji Boys zu kopieren, scheitern. Aber dann entwickelt SM Entertainment das Idol-Trainingssystem und schafft damit die Grundlage der modernen K-Pop-Landschaft. SM bringt die Boygroup H.O.T. raus. Bald folgt DSP mit der Konkurrentengruppe 6 Keys. Es bilden sich große rivalisierende Fanclubs. Die beiden Labels versuchen sich auch mit ihren Girlgroups SES und Finkel zu übertrumpfen. Weitere Gruppen und Solokünstlerinnen wie BoA und Rain erobern den Musikmarkt und die K-Pop-Industrie ist geboren.
Diese Ära nennt man heute die erste Generation des K-Pop.
Alles dank Sorteji and Boys und ihrem ersten Hitsong I Know. K-Pop hat sich seit seiner Entstehung in den 90ern konstant weiterentwickelt. Dabei hat er viele musikalische, stilistische und modische Trends mitgemacht. Die vielen verschiedenen Entwicklungsstufen nennt man auch Generationen. Wir befinden uns heute bereits in der 5. Generation des K-Pop. Musikjournalist Yannick Gölz veröffentlicht auf laut.de monatlich eine Kolumne über das aktuelle Geschehen der K-Pop-Welt.
Also ich meine, erstens muss man ja sagen, dass Generation einfach ein konstruierter Begriff ist, der so ein bisschen you know it when you see it ist. Ich glaube, die Generationen sind eher so zeitliche Einordnungen, mehr als Trendeinordnungen.
Die Generationen des K-Pop lassen sich nicht trennscharf voneinander abgrenzen. Trotzdem einigen sich die Industrie und die Fans etwa alle 5 bis 10 Jahre darauf, dass eine neue Generation von K-Pop angebrochen ist. Oft hängt das mit einem frischen Wind, also einem neuen musikalischen Trend oder einer Welle an neuen Gruppen zusammen. Der Turnus hat vielleicht auch damit zu tun, dass der typische Plattenvertrag für K-Pop-Gruppen eine Laufzeit von 7 Jahren hat. Danach haben viele Gruppen ihren Zenit überschritten und müssen neueren Acts Platz machen.
Am Ende des Tages musst du ja sagen, sind Trends immer zyklisch? Und du hast dann halt einfach eine Idee von, okay, es entsteht mit einer gewissen Zeit ein gewisses Meta, weil wie gesagt, Trial and Error, alle versuchen einfach zu gucken, was gut ankommt. Wenn sich einmal eine Spielart herausbildet, die extrem gut funktioniert, werden sehr viele Leute auf diesen Film draufspringen. Aber wenn zu viele Leute auf denselben Trend draufspringen, wird irgendwann Bedürfnis nach einem Gegentrend groß werden.
Wow, fantastic, baby.
Die 2. Generation von K-Pop hat ihre Hochzeit in den späten 2000er Jahren. Die Frisuren werden immer wilder, die Outfits kostümhafter und die MusikproduzentInnen entdecken ihre Liebe für exzessives Autotuning. SM Entertainment schickt mit TVXQ, Super Junior und SHINee gleich 3 extrem erfolgreiche Boygroups ins Rennen. Die größten Trendsetter bleiben aber Big Bang, angeführt vom Rapper und Producer G-Dragon. Big Bang führt als erste Gruppe Lightsticks ein. Heute sind die aus der K-Pop-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Und auch für die Mädels ist es eine gute Zeit.
Es war der Girlfriend-Experience-Pop. Du hattest immer sehr viele, sehr sweet aussehende, sehr male-gazy gefilmte Frauen, die so ein bisschen harmlos und cute Musik gemacht haben.
Girls' Generation von SM und JYP's Wonder Girls machen süßen, leicht verdaulichen Pop und gelten nicht umsonst als Lieblinge der Nation. Doch bald haben sich die Fans an dem Sound satt gehört. Musikjournalist Yannick Gölz.
Irgendwann klang halt alle Girlgroup-Pop so. Und dann war natürlich sowas wie Blackpink, das einfach spring dir ins Gesicht und verprügelt dich Pop gemacht hat. Mit einfach einer krassen Coolness, einer krassen irgendwie Nonchalance auch. War halt einfach so auf jeden Fall ein Ausbruch dagegen.
Die 3. Generation erreicht ihren Höhepunkt Mitte der 2010er Jahre. Es ist die Zeit, in der K-Pop bei der internationalen Hörerschaft so richtig an Fahrt gewinnt. BTS zementiert sich langsam auf dem amerikanischen Popmarkt. In Korea sind unzählige andere Boygroups wie EXO, GOT7 und Seventeen auf Erfolgskurs. Blackpink, Red Velvet und Twice gelten als die unangefochtenen Spitzenreiterinnen der Girlgroups. Gerade Blackpink trifft mit ihrem knallharten Girlboss-Konzept einen Nerv und inspiriert eine neue Ära in der Branche.
Und dann hast du halt danach 5 Jahre, in denen wirklich jede Gruppe, die neu war, zumindest ein bisschen Blackpink in sich hatte.
Die 4. Generation bricht etwa um 2018 an und bringt eine lange Reihe neuer Stars hervor. ATEEZ, Stray Kids, TXT, Idol, Aespa, IVE und ITZY. Viele von ihnen zählen heute zu den erfolgreichsten und beliebtesten Gruppen der Branche. Der Fokus verschiebt sich. Statt Live-Gesang stehen nun anspruchsvolle, visuell aufregende Performances im Vordergrund. Im Trend liegt lange Zeit ein bestimmter Sound. Noise Music. Das sind laute, energiegeladene Lieder mit ungewöhnlicher Songstruktur und viel Krach im Hintergrund.
Du dass es so einen Begriff wie Noise Music gab, zeigt ja einfach, dass Leute einfach krass übersättigt damit waren. Und es waren so, okay, wenn die nächste neue Gruppe kommt und die nächste neue Gruppe ist wieder so, yeah, wir sind Bad Bitches, Electro Drop, dann hast du halt schon so ein Ding von, okay, das haut jetzt zumindest keinen mehr um.
Die Antwort auf diese Übersättigung liefert vor allem eine Gruppe, New Jeans. Die fünf jungen Mädchen tauchen 2022 plötzlich auf der Bildfläche auf und bringen die träumerische Ästhetik der 2000er Jahre zurück. In ihren unaufgeregten Songs verkörpern sie einen neuen, jugendlichen und lässigen Vibe. Verantwortlich für ihren Sound ist der kreative Kopf hinter der Gruppe, die Produzentin Min Hee Jin. Sie wählt das Konzept, beauftragt SongwriterInnen, produziert die Musik und führt New Jeans zum Erfolg.
Die Mucke ist low-key, die Mucke ist ein bisschen atmosphärischer. Und nach so 6 Jahren Girl-Crush-Wettrüsten in wer kann noch größer und noch gigantischer und noch mehr dir ins Gesicht treten, war das dann wieder der Gegentrend, wo du sagst, okay, wir machen jetzt 2 Minuten chillige, tiktokige Songs, die so ein bisschen mehr über Atmosphäre und Vibe kommen.
Dieser Trend hat sich bis in die aktuelle 5. Generation gehalten. Viele neue Gruppen wie Eyelid, 5050, Rise, Boy Next Door oder Zero Base One orientieren sich daran. Doch die 5. Generation hat gerade erst angefangen. Welche Trends und Musikstile ihre Identität nachhaltig prägen werden, bleibt abzuwarten. Nun erstmal viel Spaß mit dem Y2K-Sound von New Jeans. Hier ist Attention. Herzlich willkommen zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle und meinem Feature über K-Pop und die Korean Wave. Eben haben wir schon erfahren, dass der koreanische Pop in den vergangenen 30 Jahren viele Trends und einen großen Wandel durchlaufen hat. Große Stars wie Psy, BTS, Blackpink und NewJeans haben dabei den Durchbruch auf den globalen Musikmarkt geschafft. Auf der ganzen Welt gewinnen sie Fans für sich und den koreanischen Pop. Die Popmusik ist für viele Fans allerdings nur der Einstieg in ein tiefes Rattenloch. Denn wer K-Pop hört, begeistert sich ganz schnell auch für andere Seiten von Korea. K-Pop-Fan Rin aus Göppingen.
Ich denke, die meisten, die K-Pop wirklich regelmäßig hören und sich dann auch irgendwann mit den Gruppen, mit den Membern und so beschäftigen, dass schnell
auch das Interesse für die Kultur kommt. Mhm. Ich finde, es ist fast unmöglich, K-Pop zu hören und nicht irgendwie Interesse an Korea und der Kultur zu bekommen.
Vom großen Hype um K-Pop profitieren daher auch einige andere Aspekte der koreanischen Popkultur. Viele Fans rutschen dabei quasi von einem Interessensgebiet in das nächste. Wie das aussehen kann, erzählt uns die 21-jährige Koreanistik-Studentin Sina.
Also als nächstes kamen dann eigentlich K-Dramen. Und dann habe ich auch bald ein koreanisches Buch gelesen, das Kim Ji-young Born 1982, glaube ich. Und ja, ich würde sagen, so Fashion und Beauty kamen mehr oder weniger gleichzeitig mit K-Pop, weil ja, das macht ja auch sehr viel von K-Pop aus, ihr Styling und so.
Der nächste Schritt auf dem Weg zum Korea-Fan ist für viele Interessierte dabei ein und derselbe.
Ich habe angefangen, auch dann so K-Dramen zu schauen.
So, ich mag schon K-Dramen. Es gibt sehr interessante und gute auch.
Ich liebe K-Dramen. Das ist mein Ding.
That's my thing, ja.
K-Dramen. Der Name klingt dramatisch, tatsächlich steckt dahinter aber nichts anderes als südkoreanisches Fernsehen. Der Markt für koreanische Serien boomt. Crash Landing on You, Queen of Tears, 2521, Extraordinary Attorney Woo. Längst überschwemmen sie die internationalen Streaming-Portale. Dabei erreichen sie auch unzählige ZuschauerInnen, die mit Korea vorher gar nichts am Hut hatten. Doch was macht diese K-Dramen so besonders?
Ich würde sagen, meistens sehr romantisch und pastellig und so. Und auch wie Romantik, also einfach thematisch umgesetzt wird, war auch nochmal neu. Also vielleicht, das kennt man ja, dass in K-Dramen dann irgendwie der erste Kuss erst in Folge 5 oder sogar noch später kommt. Und das fand ich eigentlich mal irgendwie refreshing.
K-Dramen sind im Grunde ein komplett eigenes Genre an Serien. Im Mittelpunkt steht typischerweise eine Liebesgeschichte. Die baut sich innerhalb einer einzigen Staffel langsam auf. Nach durchschnittlich 16 Folgen und einigen dramatischen Wendungen erfährt das Pärchen sein Happy End. An klischeehafter Romantik sind K-Dramen kaum zu überbieten. Daher eignen sie sich auch ideal für die Alltagsflucht. Amelie aus Tübingen.
Die sind sehr zuverlässig aufgebaut. Also von der Struktur, es gibt ein Problem und dann kommt sozusagen Knight in Shining Armor und löst das Problem oder so. Und es ist sehr angenehm, wenn man sonst Stress hat, das einfach zu schauen und man weiß, okay, die kommen zusammen, da wird es noch Drama geben, aber das wird sich auch wieder klären. Es ist sehr entspannend.
Von Komödien über Thriller bis zu Historiendramen und Horrorgeschichten gibt es in der Welt der K-Dramen eigentlich alles. Die Machart von K-Dramen unterscheidet sich aber stark von Hollywood-Produktionen oder deutschem Kino. Das Schauspiel ist oft übertriebener, die Storylines ausgefallener. Entscheidende Momente wie der erste Kuss werden mindestens 5-mal wiederholt, damit das Publikum sie aus 5 verschiedenen Kameraperspektiven betrachten kann. Marie aus Stuttgart.
Aber ich finde manchmal bei westlichen, so jetzt amerikanische ganz klassisch, sie sind sehr nach dem Schema F und sehr predictable. Und auch wenn man eigentlich das eher denken würde von K-Dramas, sind die das teilweise viel, viel weniger. Die überraschen mich öfter.
Trotz seiner Pastellfarben findet man im erfolgreichsten K-Drama aller Zeiten keinen Kitsch und auch keine Liebesgeschichte. Der Horror-Thriller Squid Game wird 2021 zum globalen Überraschungserfolg. Allein in den ersten 3 Monaten sehen 265 Millionen Menschen dabei zu, wie koreanische Kinderspiele zur Todesfalle werden. Bis heute ist das der beste Serienstart jemals auf Netflix. Zentrale Figuren wie die maskierten Männer in pinken Anzügen und die gigantische Gruselpuppe Yonghee gehen als Ikonen in die Popkultur ein. Und auch das koreanische Kino ist im Aufschwung.
And the Oscar goes to Parasite.
2020 gewinnt der südkoreanische Thriller Parasite den begehrten Oscar für den besten Film. Diese Auszeichnung erhält er als erster und bislang einziger nicht englischsprachiger Film überhaupt. Regisseur Bong Joon-ho war im Frühling 2025 wieder in den Kinos zu sehen. Sein neues Werk heißt Mickey 17 und ist eine schwarze Sci-Fi-Komödie. Ob der Film an den Erfolg von Parasite anknüpfen kann, wird sich zeigen. Große Preise räumt auch die Schriftstellerin Han Kang ab. Bekannt ist sie für ihre psychologischen und politischen Romane wie Die Vegetarierin und Menschenwerk. 2024 gewinnt sie für ihr Lebenswerk sogar den Nobelpreis für Literatur.
Das Lesen von Büchern, insbesondere von Literatur, ermöglicht es, in die Tiefen eines anderen Menschen einzudringen. Es ist ein sehr direkter Weg in das Herz einer anderen Person.
Koreanische Bücher sind von den Bestsellerlisten der Welt nicht mehr wegzudenken. Sei es feministische Prosa wie Kim Ji-yong, geboren 1982, von Cho Nam-ju, autobiografische Sachliteratur wie Ich will sterben, aber Tteokbokki essen will ich auch, von Baek Se-hee, oder herzerwärmende Geschichten wie Frau Yoms Kleiner Laden der großen Hoffnungen von Kim Ho-yeon. Aber auch abseits der anspruchsvollen Lektüre bietet Korea einiges zum Lesen. Webtoons zum Beispiel. Das sind speziell fürs Handy entwickelte Comics. Im Hochkantformat kann man durch sie durchscrollen und so spannende Geschichten entdecken. Besonders clever, viele Webtoons werden als K-Dramen verfilmt, oft mit K-Pop-Stars in der Hauptrolle. So entstand zum Beispiel der Fernsehhit True Beauty mit Sänger Cha Eun-woo aus Astro. Hier überschneiden sich gleich mehrere Seiten der Korean Wave. Fans können also mühelos von einem Medium auf ein anderes überspringen und so noch tiefer in die koreanische Popkultur eintauchen. Die Unterhaltungsindustrie ist allerdings nicht der einzige koreanische Exportschlager.
Vor 7 Jahren habe ich angefangen, K-Pop zu hören. Und seitdem hat sich auch mein Interesse mehr so für K-Beauty, K-Make-up, alles Mögliche angefangen zu interessieren. Und ja, ich mag das Make-up auch voll und die Skincare, das hält die Haut voll gut.
Koreas Obsession mit makelloser Haut haben wir bereits in der letzten Sendung kennengelernt. KoreanerInnen legen viel Wert auf ein jugendliches Aussehen und ein reines, faltenfreies Gesicht. Aus diesem Grund ist in Korea ein riesiger Markt für Hautpflege entstanden. Die besten und beliebtesten Sonnencremes, Reinigungslotionen, Feuchtigkeitscremes und Toner kommen aus Korea. Auch hierzulande kann man sie schon kaufen. Zum Beispiel bei The Corner, einem koreanischen Lifestyle-Shop. Co-Gründer Johann Amadi hat mir den Hype erklärt.
K-Beauty ist schon seit ein paar Jahren bekannt geworden. Durch Glass-Skin, durch Kollagen. Man kennt Korea so keine Make-up, aber davon schöne Haut. Man sagt so, die Asiaten haben schöne Haut. Und davon kommt halt diese bekannte.
Der gute Ruf der koreanischen Skincare eilt ihr voraus. Und erreicht auch Menschen, die dem Sog der Korean Wave bisher entgangen sind. Wie zum Beispiel Anna aus Schönberg.
Ja, man hört halt vieles über koreanische Kosmetik. Und dann wollte ich einfach mal reingucken, was es hier so gibt. Aber ich habe auch schon einige Sachen im Internet darüber gesehen. Und deswegen ist so einfach, war einfach das Interesse da, hier reinzukommen.
Laut Johann von The Corner sind die sozialen Medien einer der Hauptgründe für das verbreitete Interesse an koreanischen Hautpflegeprodukten.
Aber was Korea bekannt gemacht hat, Social Media, muss man sagen. Weil vorher gab es nicht diese Videos, vorher gab es nicht Vorher- und Nachher-Videos. Wie sah deine Haut vorher aus, wie sah deine Haut nachher aus?
Auf Instagram, YouTube oder TikTok loben InfluencerInnen die koreanische Skincare in den höchsten Tönen. Sie verbreiten Trends wie den Glass-Skin-Effekt. Dabei soll die Haut dank entsprechender Pflege ebenso glänzend und glatt aussehen wie Glas. Auf der anderen Seite machen K-Pop-Stars und K-Drama-SchauspielerInnen koreanisches Make-up erfolgreich. Ihre dezent geschminkten Looks lassen sie strahlen. Bei Fans kommt das wahnsinnig gut an. So werden koreanische Lip-Tints, Cushion-Foundations, Blushes und Lidschattenpaletten zum Kassenmagneten. Lara Aydin aus Remseck.
Ja, also ich finde die Make-up-Looks, die haben, sehr schön. Da habe ich auch mal ein paar versucht nachzuschminken.
Nicht jeder oder jede kann mit Make-up und Hautpflege etwas anfangen. Ihnen schmeckt vielleicht ein anderer Aspekt der Korean Wave besser.
Ich finde tatsächlich das Essen sehr interessant.
Das Essen finde ich auch sehr lecker.
Das Essen, ich koche gerne. Ich mache mein eigenes Kimchi.
Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup,
Koreanisches Essen ist der neue Food-Trend. KennerInnen schwärmen von K-Barbecue oder dem koreanischen Feuerfleisch Bulgogi. Rezepte für Kimchi, also scharf eingelegtes Gemüse, überfluten das Internet. Alle wollen Tteokbokki probieren, ein scharfes Reiskuchengericht oder Bibimbap, eine Art Reis-Gemüse-Bowl. Koreanistik-Studentin Amelie hat ein Jahr in Korea gelebt und dort ihre Liebe für koreanisches Essen entdeckt.
Das ist so lecker. Ich habe mehrere Monate gebraucht, bis ich dachte, oh, ich esse gerne koreanisch. Das hat mich überrascht, weil alle schwärmen von koreanischem Essen. Als ich zuerst hingekommen bin, dachte ich so, naja, ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Und dann habe ich mich dran gewöhnt und jetzt vermisse ich's.
Lange muss Amelie das koreanische Essen in Deutschland vielleicht gar nicht mehr vermissen. Denn die Anzahl an koreanischen Restaurants nimmt gerade in deutschen Großstädten deutlich zu. Vor 15 Jahren konnte man sie in Berlin noch an zwei Händen abzählen. Heute gibt es in der Hauptstadt über 100 koreanische Lokale. Selbst in den Supermarktregalen findet man heute Pulldak und Shin-Ramen, beliebte koreanische Instant-Nudeln. The Corner hat ebenfalls eine kleine Snack-Ecke. Co-Gründer Johann Amadi erzählt, wie es koreanische Produkte auf den deutschen Markt schaffen.
Also Wirtschaftsförderung von Korea ist schon 10 von 10. Ja, also man muss sagen, Land Korea ist auch ein Punkt, dass der Korea so bekannt ist. Weil der Land hat sich selber investiert. Es ist nicht so, du bringst die Ware hier und willst sie verkaufen, sondern dem Land hilft dir auch, dass du hier bekannt bist.
Das Land Südkorea hat logischerweise ein großes wirtschaftliches Interesse daran, dass seine Produkte im Ausland gut ankommen. Koreas Wirtschaftsförderung KORTRA unterstützt daher angehende UnternehmerInnen intensiv, zum Beispiel durch Networking-Events.
Und da sieht man halt, Korea Wirtschaftsförderung und Korea Land hat schon vorher das investiert. Hat schon vorher das zu jeder Wirtschaftsförderung gesagt, ey, hier, push mal die Marken von uns. Und man muss sagen, das Land Korea steht auch schon hinter das, was sie machen.
Das koreanische Essen wurde auch auf der KCON Germany 2024 in Frankfurt stark promotet. An jeder Ecke der riesigen Convention für K-Pop und koreanische Kultur konnten BesucherInnen koreanische Spezialitäten probieren. Denn auf dem ganzen Hof des Festivalgeländes verteilten sich Foodtrucks. Einer von ihnen gehört Dominik Mann. Er ist um die 30 und erzählt mir mit breitem Lächeln, wie das Geschäft für ihn läuft.
Läuft gut, ja. Die Kultur ist halt dahinter sehr stark und ist jetzt auch sind auch so meine ersten Berührungspunkte so mit der koreanischen Kultur und du kriegst halt viel Freundlichkeit, du merkst einfach, die Leute nehmen das, was sie kennen und das halt auch sehr herzlich.
An seinem Stand verkauft Dominik koreanisches Fried Chicken. Das Gericht ist bei den Deutschen schon ziemlich beliebt. Dominik möchte weitere, unbekanntere Spezialitäten nach Deutschland bringen.
Wir haben jetzt auch eine Eismaschine, koreanisches Eis, Bingsu. Das gibt's hier noch nicht. Wir sind die Ersten, die wir das jetzt hier anbieten. Das haben wir vor einem Monat am Museumsuferfest in Frankfurt ausgetestet und lief halt brutal. So, und das wird jetzt auch das Nächste sein, was wir anbieten.
Bingsu ist koreanisches Shaved Ice, ein süßes und leckeres Dessert. Traditionell serviert man es mit einer Paste aus roten Bohnen. Bislang ist der größte Hit an Dominik's Truck aber ein anderes Gericht.
Ist unser Chicken mit Red Sweet Chili. Süß, sauer und scharf.
Süß, sauer und scharf. So kann man die koreanische Küche ziemlich gut beschreiben. Wir hören deshalb jetzt Spicy von Aespa. You want my A to the Z, but you won't 어림없이 맞춰봐 sweet gonna freak, what's hiding underneath? I feel 망설이듯간 보면 널 기회는 없어 oh. No, you won't get it, nah, nah, you won't get it. I say 깜빡한 순간 끌어당겨 you'll be mine, mine 살짝
gotta move, but I don't wanna groove. But you keep wasting your time, dude. Don't chase me, I'm going down. Erase me, 멀리 달아나. Hey, 이제 나겠니? 오늘부터 bad, I'm so bad, I'm asleep. So bad, 전부 가질래. 지금부터 call you mine.
Willkommen zurück. Ihr hört Radio Mikro Europa auf der Wüstenwelle. Heute dreht sich hier alles um die Korean Wave. Südkorea erobert gerade mit zahlreichen Industriezweigen die Herzen von Fans auf der ganzen Welt. K-Pop, K-Dramen, Kino, Bücher, Webtoons, Computerspiele, Mode, Make-up, Hautpflege und leckeres Essen. Korea ist in. Aber interessieren sich die Fans der Korean Wave auch für das Land Südkorea und seine Kultur? Sabrina aus Braunschweig.
Ich finde es schön, wenn in der Korean Wave auch koreanische Kultur vermittelt wird und nicht nur die Popkultur vermittelt wird. Das finde ich sehr, sehr wichtig, dass das auch mitkommt.
Die Korean Wave präsentiert in all ihren Formen immer auch ein Stück von Korea. So vermittelt sie automatisch Teile der koreanischen Kultur und ihre Eigenheiten. Besonders an der koreanischen Sprache kommen K-Pop- und K-Drama-Fans gar nicht vorbei. Viele von ihnen entwickeln daher Lust, selbst Koreanisch zu lernen. Dann können sie ihre Lieblingsidols und Serien besser verstehen. Phoebe aus Oberhausen.
So, also mich interessiert die Sprache sehr, weil ich die Aussprache sehr schön finde. Und ich bin einfach so ein Deutsch-Hater. Ich weiß nicht, hier in Deutsch klingt immer nicht so, ja, nicht so melodisch wie Koreanisch, würde ich jetzt sagen.
Jedes Jahr legen mehr und mehr Menschen auf der ganzen Welt den Topic ab. Das ist der offizielle Test für Sprachkompetenz im Koreanischen. 2023 gab es bereits über 420.000 Teilnehmende. Fast 45% mehr als noch 2017. Koreanistik-Studentin Amelie erzählt mir, warum ihr Koreanisch so gut gefällt.
Man kann, ich sag mal, ziemlich gut jammern, vom Klang her, wie die Sprache aufgebaut ist. Und das fand ich immer lustig. Und gleichzeitig kann man auch sehr formell sprechen, weil es dafür eben gesonderte Formen gibt. Und das so, diese Kontraste von diesem sehr formellen und dann diesem sehr emotional, ich sag mal ein bisschen weinerlichem zum Teil, ist sehr interessant.
Neben dem einzigartigen Klang hat die koreanische Sprache auch ihr eigenes Schriftsystem namens Hangul. Das sieht zwar kompliziert aus, besteht allerdings nur aus 24 geometrischen Buchstaben. Damit ist es deutlich leichter zu lernen als beispielsweise Chinesisch oder Japanisch mit Abertausenden von Zeichen. Den meisten Fans hat es aber nicht nur die Sprache angetan, sondern auch das Land selbst, berichtet K-Pop-Fan Nico aus Wien.
Und jetzt ist Seoul einfach so ein perfekter Urlaubsort auch irgendwie, weil alles dort herkommt.
Südkorea und insbesondere seine Hauptstadt Seoul sind zum populären Reiseziel geworden. Aus den Videos von K-Pop-Idols kennen Fans vielleicht den Streetfood-Markt in Myeongdong, das malerische Ufer des Han-Rivers oder die wunderschöne Insel Jeju. Vielleicht haben sie auch den historischen Gyeongbokgung-Palast oder den Seoul Tower auf der Spitze des Namsan als Filmkulisse in einem Drama gesehen. Diese Attraktionen werden für manche Fans zu echten Sehnsuchtsorten. So auch für Natalia aus Hamburg.
Und dann hat man halt auch ganz viel von dem Land gesehen. Und jetzt vor ein paar Wochen waren meine Schwester und ich jetzt auch in Korea. haben wir es geschafft. War tatsächlich ganz schön, aber genau, dadurch bin ich halt auch da reingekommen.
Dank der Korean Wave verlieben sich immer mehr Menschen in das ostasiatische Land und kurbeln den Tourismus vor Ort ordentlich an. Von diesem Aufschwung profitiert Südkorea natürlich wirtschaftlich. Das erklärt vermutlich auch, weshalb der koreanischen Regierung so viel daran liegt, koreanische Medien und Produkte im Ausland beliebt zu machen. Mara aus Euskirchen.
Ich habe ein bisschen Angst, dass das Interesse irgendwann abflacht, dass es nur so ein kurzzeitiges Ding ist. Aber Stand jetzt würde ich schon gerne mal nach Korea reisen, die Sprache lernen, mich mit der Kultur beschäftigen.
Zur koreanischen Kultur gehören auch eigene Traditionen und Feiertage. Jedes Jahr im Herbst feiern die KoreanerInnen zum Beispiel das große Erntedankfest Chuseok. Dabei erweisen jüngere Familienmitglieder ihren Ahnen und den älteren Angehörigen feierlich die Ehre und verbeugen sich in einem Ritual vor ihnen. Dafür erhalten sie dann Geld oder kleine Aufmerksamkeiten. Auch K-Pop-Idols zeigen solche Bräuche stolz.
Ich finde, das weckt schon ein Interesse, weil die das auch oft zeigen in Videos oder so. Vor allem, ich weiß jetzt nicht, wie das Fest genau heißt, aber ich glaube, vor kurzem ist es ja auch passiert. Und dann zeigen die auch deren Tradition und ich finde es schön, ich finde Tradition immer sehr cool, also egal aus welchem Land.
Auch ich wollte die traditionelle koreanische Kultur ein bisschen näher erleben. Daher habe ich im November 2024 an einem Workshop fürs Hamulnori-Musik teilgenommen. Ausgerichtet hat den Workshop das Tübinger Sejong-Institut. Das Institut fördert weltweit die koreanische Sprache und das Verständnis für koreanische Kultur. Zu diesem Zweck hat es den professionellen Perkussionsmusiker Ju Yong-ho eingeladen. Er hat seine Kunst in einem dreitägigen Kurs an interessierte SchülerInnen weitergegeben. Was Hamulnori genau ist, hören wir von Ju Yong-ho selbst.
Hamulnori stammt aus dem Nungak, einem traditionellen Musikstil, der von Bauern und professionellen Künstlern gespielt wurde. Es verbindet und interpretiert die Nungak-Stile verschiedener Regionen in Südkorea.
Als die ersten TeilnehmerInnen im großen Seminarraum des Asien-Orient-Instituts ankommen, ist der noch ziemlich leer. Die grauen Schreibtische sind an die Wand verschoben worden, ansonsten gibt es nicht viel zu sehen. Doch nach und nach tragen der Kursleiter und Angestellte des Sejong-Instituts etwa ein Dutzend Musikinstrumente aus Holz, Leder, Blech und Bronze herein. Sie machen den besonderen Klang des Hamulnori-Musik aus.
Die Instrumente des Samulnori sind das Kwengwari, ein Gong, der den Blitz darstellt, das Jing, das den Wind darstellt, das Janggu, das für den Regen steht und das Puk, das für die Wolken steht. Das heißt aber nicht, dass sie genauso klingen wie das, was sie repräsentieren.
Ein kleiner Gong, ein großer Gong, eine sanduhrförmige Trommel und eine große Fasstrommel. Mehr braucht man nicht für Samulnori. Denn die Musikrichtung ist entstanden, um die aufwendigen Performances der traditionellen Pungmulnori-Musik in einem kleineren Rahmen aufführen zu können.
Samulnori
ist eine Bühnenversion des Pungmulnori, die vor etwa 47 Jahren entstand. Samulnori ist eine Aufführung, bei der Kim Dok-soo und vier weitere Personen den Pungmul-Tanz für die heutige Zeit adaptiert haben.
Der Workshop beginnt mit einem Theorieteil. Ju Yong-ho zeigt eine kurze Präsentation über die Geschichte und Instrumente des Hamulnori. Mit seinen schwarzen Sneakern und dem großen Smiley auf seinem Pullover wirkt der Koreaner deutlich jünger als seine 38 Jahre. Die 8 TeilnehmerInnen hören ihm gebannt zu, während er enthusiastisch die Bräuche der traditionellen koreanischen Musik erläutert.
본래 사물놀이를 공연할 때는 흰 바탕의 민복 위에
Bei der Aufführung von Samulnori tragen die Künstler eine traditionelle weiße Volkstracht mit einem schwarzen Hemd und roten, blauen und gelben Bändern. Diese Farben haben eine besondere Bedeutung, weil sie die 5 Himmelsrichtungen Osten, Westen, Süden, Norden und Zentrum sowie die 5 Elemente Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser darstellen. Aber heutzutage tragen die Darsteller Hanboks mit einem modernen Touch, die zur Identität jedes Teams passen.
Nach dem Vortrag dürfen die SchülerInnen sich eines der 4 Instrumente aussuchen und ausprobieren. Der Profi führt vor, wie man jedes einzelne davon korrekt spielt. Dann machen die SchülerInnen es ihm nach. Bei ihm sieht es ganz einfach aus, doch ich habe schon Schwierigkeiten, die beiden unterschiedlichen Schlägel meines Djangus richtig zu halten. Ich schaffe es kaum, im richtigen Takt auf beide Lederfälle der Sanduhrtrommel gleichzeitig zu schlagen. Koreanistik-Studentin Amelie hat sich das Kwengwari ausgesucht.
Das ist aus Metall, wie eine runde Scheibe, und man schlägt mit einem Holzschläger drauf, sodass es sich ein bisschen entfernt anhört, als würde man einen Topf nehmen und einen Kochlöffel draufschlagen.
Auch Amelie hat den Bogen beim Trommeln nicht sofort raus.
Aber es war schon schwierig, weil am Anfang denkt man, okay, ich schlage mit dem Schläger drauf, zur richtigen Zeit, passt schon ungefähr. Aber dann gibt es verschiedene Lautstärken, verschiedene Stellen, auf die man draufschlagen muss. Und das ist durchaus schwierig zu koordinieren, vor allem auch in der Geschwindigkeit bei schnelleren Teilen.
Zwischendurch macht Kursleiter Ju Yong-ho vor, wie es richtig geht. Er kann alle vier Instrumente des Samulnori meisterhaft spielen. Seine Trommeleinlagen lassen die TeilnehmerInnen richtig staunen.
Die waren unglaublich beeindruckend. Der hat den Schläger zum Teil so schnell bewegt, dass man den gar nicht mehr genau verfolgen konnte mit den Augen. Und dann zum Teil auch die Bewegungen, je nach Instrument, sehen auch dann zwischenzeitlich sehr elegant aus. Und dann der Wechsel von leisen Stellen zu lauten und von langsam zu schnell, das nimmt einen schon irgendwie mehr mit, als ich erwartet hätte, weil ich sonst kein großer Fan von Trommeln bin.
Obwohl Amelie eigentlich kein großer Trommelfan ist, war es für sie sofort klar, dass sie sich für den Samulnori-Workshop anmelden will.
Es war eine Chance, einen Aspekt der koreanischen Kultur besser kennenzulernen, den ich davor nur aus der Ferne, wenn überhaupt, gesehen habe.
Den Abschluss des Workshops bildet ein kleines Konzert. Dabei zeigen die KursteilnehmerInnen, was sie in den 3 Tagen gelernt haben. Etwa 15 Gäste haben sich dafür in dem Seminarraum eingefunden, um ihre FreundInnen und Bekannte zu unterstützen. Sie reagieren mit viel Applaus auf die koreanische Trommelperformance. Und auch die MusikerInnen hatten Spaß.
Ja, unglaublich viel Spaß. Weil das, ich bin dem Lehrer sehr dankbar. Hatte sehr viel Geduld, auch wenn ich Fehler gemacht habe. Und dann auch zusammenzuspielen mit den anderen Instrumenten. Das gibt eine unglaubliche Dynamik, so, wo man sich gegenseitig einfach Energie gibt. Dadurch entsteht dann so eine sehr lebhafte und laute Musik. Meine Ohren haben danach wehgetan. Es war so laut.
Elemente der Samulnori-Musik findet ihr auch im nächsten Lied von One Us wieder. Die Boygroup hat in der Fernsehshow Road to Kingdom ihren Song Lit in einer traditionell koreanischen Version aufgeführt. Viel Spaß damit!
Dosa는 무엇이냐? 전 우지 우지 나는 오라 또 소리 부르지만 고아 나비처럼 날아 벌처럼 쏴 땅 쓸어 담고 와 저 작거리에 나는 모르는 사람이 없으니 기분이 좋구나 두개 번쩍 세 번쩍 우리 위해 축제가 벌어지는구나
가자 오늘 달이 좋구나 가자 풍악을 비리를 부어 저 달도 좋은 밤별빛이 다가와 우리 줄 가득 비춰 정해진 건 없어 발길이 닿는 대로 마냥 걸어가 달이 좋구나 가는 곁에서 멈추고 왜 둘 셋 한번 풀어주고 돼 땡 동시 동시 난 뚱치 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 몸이 가는 대로 춤을 춰 나를 따라 난 비리 보내 날 달빛 조명 안에 나는 빛이 나 지구는 하나야 번호로 모여라다 같이 왼쪽 보자 지구는 하나 더
불을 울려 한 방에 날려 길을 비켜라
kingdom 무지 몽매한 벼슬 아치를 잡아다 트릭트어 불량을 쳐 얼마나 더 팀을 쳐 진정한 영혼 낮춰라 춤을 춰 미쳐 드러내면 미쳐 뛰는 미쳐라 낙당들 다 보고 질테니 망나니처럼 oh. yeah.
Dank der Korean Wave interessieren sich immer mehr Menschen für Südkorea und seine vielseitige Kultur. Manche von ihnen wollen sich sogar beruflich damit beschäftigen. So auch Sina und Amelie. Die beiden jungen Frauen studieren Koreanistik im Hauptfach an der Uni Tübingen. Ich habe sie gefragt, was sie von der Korean Wave halten. Sina?
Erstmal bin ich eigentlich sehr dankbar für das Phänomen, weil ich so darauf gestoßen bin. Genau, ich glaube, ohne die Korean Wave wäre ich nicht unbedingt auf K-Pop oder andere Aspekte der Kultur gestoßen.
Sina hat ihr Koreanistikstudium nur angefangen, weil sie durch ihre Liebe zum K-Pop auch ihr Interesse an Südkorea entdeckt hat. Heute träumt sie davon, nach dem Studium koreanische Bücher ins Deutsche zu übersetzen. Trotzdem sieht Sina die Korean Wave nicht nur positiv. Sie glaubt zum Beispiel, dass die K-Pop- und K-Drama-Industrien durch die internationale Aufmerksamkeit noch härter für KünstlerInnen geworden sind.
Ja, dadurch, dass es dann so global wurde, denke ich, dass es das auch nochmal gesteigert hat, weil jetzt eben die ganze Welt praktisch zuschaut. Und genau, ich glaube, da ist der Druck nochmal deutlich angestiegen für die Idols, wirklich perfekt zu performen und abzuliefern.
Die 21-jährige Amelie hat ebenfalls durch die Korean Wave zum Koreanistikstudium gefunden und dafür ein Jahr in Seoul gelebt. Sie sieht in der Korean Wave großes Potenzial.
Es ist einfach eine unglaubliche Chance auch für Korea, weil das natürlich eben sehr viel Aufmerksamkeit auf das Land zieht. Der Tourismus in den letzten Jahren, ich weiß nicht, wie viel größer der geworden ist, aber auf jeden Fall hat es natürlich da auch der Wirtschaft, sage ich mal, gut getan.
Für Sina steckt in Hallyu außerdem ein Gewinn für die südkoreanische Kultur.
Eigentlich freut es mich ja auch für ein Land, dass es so ja irgendwie Erfolg bekommen hat und auch international ja mehr auf dem Radar von den Leuten ist und auch die Kultur und ihre Schätze ja Anerkennung finden.
Genau über diese Anerkennung freut sich auch Ju Yong-ho sehr. Der professionelle Darsteller von traditioneller koreanischer Musik empfindet daher viel Dankbarkeit für die Korean Wave.
Hallyu를 통하여 한국 문화를 좀 더
Menschen, die durch Hallyu mehr über die koreanische Kultur erfahren möchten, entwickeln auch Interesse an der traditionellen Kultur. Auf diese Weise können sie die wahre Schönheit und den Charme Koreas entdecken. Ich bin wirklich dankbar für Hallyu.
Hallyu는 정말 감사한 콘텐츠입니다.
Doch obwohl das Interesse an Korea und seinen Schätzen weiter steigt, bleibt eine große Frage offen. Wie lange kann das Phänomen Hallyu noch wachsen und neue Fans mitreißen? Erreicht die Korean Wave irgendwann einen Höhepunkt, bevor es wieder bergab geht? Oder befinden wir uns schon längst am Zenit? Johann Amadi, Co-Gründer von The Corner, sieht die Zukunft von Hallyu völlig optimistisch. Für ihn ist die Korean Wave mehr als nur ein Trend.
Wird weitergehen. Frankfurt hast du jede Ecke asiatische Restaurants und koreanische Essen. Nicht nur koreanisch normale Essen, sondern die beste koreanische Essen. Und wenn du immer die Besseres rausbringst, klar, alles ist Trend, aber wenn es gut ist, dann bleibt auch. Also Trend bedeutet nicht so, ey, ich benutze diese Zahnpasta, weil es gerade Trend ist. Wenn es mir immer gut tut, dann benutze ich lebenslang.
Amelie hat dagegen die Sorge, dass die koreanische Popkultur ihre Besonderheit verlieren könnte. Denn durch den internationalen Aufschwung passe sich die Korean Wave immer mehr an internationale Märkte an.
Wenn man sich Musik anschaut von den bekanntesten koreanischen Bands, nach einer Weile werden die, ich sag mal, weniger koreanisch, so vom Klang her, sondern immer mehr amerikanisiert. Und ich hoffe sehr, dass das jetzt nicht so generell zum Trend wird.
Kann man deshalb also ausschließen, dass die globale Beliebtheit von Hallyu weiterhin anschwellen wird?
Wenn sich Korea diese Besonderheiten in dem Klang der Musik, aber auch so in dem, wie die Dramen aufgebaut sind, wenn die beibehalten werden, dann kann ich mir vorstellen, dass es noch populärer wird. Andererseits, es ist schon, ich sag mal, ein weltweites Phänomen. Wie viel populärer kann es werden, ist halt auch die Frage.
Dieselbe Frage hat sich auch Musikjournalist und K-Pop-Experte Yannick Gölz gestellt. Wie viel größer können K-Pop und die Korean Wave überhaupt noch werden? Er ist zu folgendem Schluss gekommen.
Also obviously, ich bin kein Prophet, ich bin kein Wahrsager. Ich glaube trotzdem grundsätzlich, dass wir am Zenit sind, ja.
Yannick Gölz zufolge haben die größten Fackelträger des K-Pop, wie Blackpink und BTS, die Höhepunkte ihrer Karrieren bereits überschritten.
Ich hatte das Ding, dass halt an irgendeinem Punkt gibt es für BTS auch einfach nichts mehr zu erreichen. So, also ich wüsste jetzt zumindest nicht, was sie noch großen Angriff nehmen sollen. Die haben ja eigentlich schon alles bewiesen, was zu bewiesen ist, zu beweisen ist.
Um das Phänomen Hallyu noch größer zu machen, als es ohnehin ist, müssten bereits die nächsten großen Player in den Startlöchern stehen. Laut dem Musikjournalisten gibt es momentan aber kaum K-Pop-Artists in einer aktiven Aufwärtsbewegung oder mit großen Ambitionen für den westlichen Popmarkt. Stattdessen konzentrieren sich neue Musikgruppen wieder vermehrt auf die koreanische Öffentlichkeit.
Aber es ist eigentlich nicht, wie das normalerweise funktioniert. Du hast nicht sofort danach eine zweite Welle, die noch größer sein kann als das. Vor allem, weil ich BTS honestly schon als den Ereignishorizont von dem, was für K-Pop möglich ist, sehe.
Als Subkultur werden sich K-Pop und die Korean Wave aber dauerhaft in der internationalen Musikszene und der Popkultur etablieren. Da ist sich Yannick Gölz sicher. In dieser Form werden sie weiterhin erfolgreich sein.
Aber am Ende des Tages wird es, glaube ich, nicht mehr so groß werden, wie es war. Und das ist ja auch okay. Es war ja einfach insanely groß, wie es noch nie irgendwie in der Asian Musikkultur irgendwo im Westen war.
Ob als internationales Massenphänomen oder eher als Nischeninteresse. Die koreanische Popkultur wird uns wahrscheinlich noch eine Weile begleiten. Diese Sendung kommt dagegen nun zum Ende. Und damit auch das gesamte Feature K-Pop ein Medienphänomen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, in die bunte und verrückte Welt des K-Pop einzutauchen und ihre Musik, Stars und Fans besser kennenzulernen. Dieses Feature ist im Rahmen meiner Masterarbeit am Institut für Medienwissenschaft entstanden. Möglich gemacht haben es Ulrich Hägele in der Redaktion und Levi Schuffert an den Reglern. Bei beiden möchte ich mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Falls ihr diese oder eine der anderen Sendungen nochmal nachhören wollt, besucht gerne unsere Mediathek. Mehr Infos zu Radio Mikro Europa und dem weiteren Programm gibt es auf unserer Homepage www.mikro-europa.de. Auf Spotify findet ihr außerdem K-Pop ein Medienphänomen, die Playlist zur Sendung. Dort habe ich alle Songs aus dem Feature für euch gesammelt. Hört gerne mal rein. Mein Name ist Svenja Uhl und ich verabschiede mich hiermit vom Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören.